Die Amsel hat einen ganz kurzen Aufschwung. Ich zeige euch das mal. Sie stößt sich ab, macht so und dann rudert sie hier so. Das sieht auch sehr schön aus. Ja, man kann das auch in Zeitlupe anschauen, dann ist es ungefähr so. Also das ist die Amsel, toller Vogel, kann herrlich singen. Der Adler kann nicht so gut singen, dafür kann der Adler noch viel besser fliegen. Ein Adler fliegt folgendermaßen, also erstmal müsst ihr euch vorstellen, jetzt bin ich etwas größer. Ich habe jetzt eine Flügelspannweite von 2 bis 2,5 Meter. Kommt ja fast hin. Also ein Adler schwingt sich also auf. Und er macht es so ganz imposant, macht so den Schmetterling ganz weit nach hinten und dann macht er so. Das ist nicht Zeitlupe. Das ist jetzt real. Also man könnte stundenlang zuschauen. Es gibt auch, also wie ein Adler fliegt mir jetzt nicht so. Das war jetzt nur ein Beispiel. Eine wissenschaftliche Untersuchung hat gezeigt, dass ein Adler ungefähr 2 Minuten pro Stunde mit den Flügeln schlägt. Das sind 3,3%, in der er sich überhaupt bewegt. Also für eine Stunde fliegen, 2 Minuten bewegen. Die Amsel, die ist ständig. Oder ich habe erst versucht, einen Kolibri euch vorzumachen, aber dann habe ich gemerkt, das schaffe ich nicht. Also dann, das sieht auch blöd aus, nein. Aber ein Adler kann unheimlich lange fliegen, ohne sich zu bewegen. Er fliegt im Gleitflug. Er kann Geschwindigkeiten erreichen, so 160 km/h. Also je nachdem, es gibt ja ganz unterschiedliche Adlerarten. Ja, aber manche Adlerarten so 160 so im Gleitflug in der Luft. Und im Sturzflug, wenn sie auf Beute zu, dann bis zu 200 Kilometer pro Stunde. 200. Also es sind unheimliche Geschwindigkeiten, mit denen so ein Adler durch die Luft sausen kann. In der Höhe von bis zu 4-5 Kilometern Höhe kann ein Adler fliegen. Es ist unglaublich. Davon kann die Amsel nur träumen. Ein Adler ist ein unglaublicher Vogel und er kann wahnsinnige Distanzen zurücklegen. Mit ganz wenig Flügelschlagaufwand. Einfach, weil der Adler den Aufwind sucht, weil der Adler die Thermik sucht und darin ist er wirklich Meister. Heute geht es um den Adler in unserem Bibeltext. Der steht in Jesaja 40. Wir haben das schon gerade besungen in dem ersten Lied. Da ging es genau um diesen Text. Jesaja 40, ab Vers 28 und ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Das ist kein Adler, nee. Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde, sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Der ewige Jungbrunnen. Können wir meinen, hier Jesaja sagt, ja, das gibt's ja alles. Ja, wer auf den Herrn harrt, der bleibt immer schön frisch und jung im Gesicht, braucht keine Cremes, kriegt keine Falten und sein Leben lang kraftvoll. Das meint, glaube ich, Jesaja nicht. Um den Text zu verstehen, müssen wir das ganze Buch Jesaja mal kurz anschauen und uns mit diesem Jesaja auseinandersetzen. Und ich weiß, dass in der Theologie es üblich ist, dass man von 3 Jesajas redet. Man redet von dem ersten, man redet vom Deutero, vom Trito-Jesaja. Das ist aber heute alles gar nicht wichtig, was Theologen rausfinden, sondern das Buch Jesaja ist auch einfach eine literarische Einheit. Und mir geht es heute um das ganze Buch. Jesaja, die Person, der Prophet, hat gelebt 740 bis 701 vor Christus und in ganz spannenden Zeiten. Es war so die Zeit der Deportation, als die Assyrer gekommen sind und das Nordreich Israel da viele mitgenommen haben ins Exil. Und dieser Text, der hat es in sich, den wir jetzt hier gerade gelesen haben. Der hat eine unheimliche Tiefe, wenn wir uns vor Augen führen, welches Gottesbild Jesaja hat, wie er Gott begegnet ist. Und dazu müssen wir, wir müssen heute ein bisschen lesen, aber es ist wichtig, in Jesaja 6 reingucken. Das ist die Berufungsgeschichte des Jesaja. Wie Gott ins Leben von Jesaja reinbricht, kann man fast sagen. Und das lese ich euch mal kurz vor. Jesaja 6. Ich zeige euch mal dieses Bild. Das ist nicht der Tempel in Jerusalem, um den es gleich geht, aber es ist zumindest, finde ich, ein sehr imposantes Bauwerk. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Das sagte ich: Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesaja hat eine unglaubliche Gottesbegegnung. Er sieht Gott. Und es kommt einem etwas so vor, als ob er es träumt, also als ob das jetzt nicht real ist. Aber er sieht es so klar vor Augen, dass für ihn das klar ist, er sieht jetzt wie hinter einen Vorhang in die Wirklichkeit. Er hat einen Blick ins Allerheiligste, er schaut in den Tempel und er sieht, was wirklich Sache ist. Und er sieht Gott und er kennt so das brennende Feuer Gottes. Er kennt Gottes ganze Heiligkeit. Er kennt, wie groß Gott ist. Und dann sieht er diese Seraphim, diese Engel, die mit 6 Flügeln, die selber sich verbergen und verstecken und die sich zurufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind voll von seiner Herrlichkeit. Für Jesaja ist es ein unglaubliches Bild. Der Rauch, also Nebel und so, ist nicht eine Erfindung der Nebelmaschinen. Das gibt es in der Bibel schon. Da plötzlich ist alles vernebelt. Es ist eine unheimliche, heilige Atmosphäre. Und Jesaja, er sieht es, er spürt es, er ist voll mit dabei. Und er merkt: Ich bin nicht gut genug. Ich habe Gott gesehen, ich werde vergehen. Also er fühlt sich jetzt ganz elend, weil er weiß, er hat unreine Lippen. Und er ist inmitten eines Volkes voll unreinen Lippen. Er denkt auf einmal das ganze Volk mit, ja, voll unreinen Lippen, unrein. Wir können vor diesem heiligen Gott können wir nicht bestehen, es ist unmöglich. Dann erlebt er das wie der Seraph, mit so einer Grillzange, die Kohle nimmt, ihm an den Mund hält und er spürt, wie er gereinigt wird, geheiligt wird. Ich hoffe, er hat keine großen Schmerzen dabei ausgestanden. Dieses Bild, was er da im Tempel hat, das wird sein ganzes Leben begleiten. Das ist das Gottesbild, das aufgezogen wird im Buch Jesaja. Gott ist der Heilige, der Allmächtige, der alles in seiner Hand hält. Und dann ist die Frage, wen soll ich senden, fragt Gott auf dem Thron. Der Gott, der den ganzen Tempel ausfüllt, muss man sich ja, seinen Saum füllt den ganzen Tempel aus. Die Größe Gottes wird ihm das so bewusst. Wen soll ich senden? Und Jesaja sagt, ich will gehen. Und dann wird es ganz spannend, denn was ist denn der Auftrag? Wozu wird Jesaja gesandt? Welche Hoffnung hat der Prophet für das geschundene Volk? Und dann lesen wir hier immer noch Jesaja 6. Geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und versteht's nicht. Seht und merkt's nicht. Verfette das Herz dieses Volkes und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und nicht genießen. Ich, meint Jesaja, sagt jetzt ich, aber fragte, wie lange, Herr? Er sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil zurückbleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Jetzt kommt die Hoffnung am Ende. Doch wie bei einer Rebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird ein solcher Stumpf sein. Das ist meine Botschaft. Jesaja war kein Prophet des Erfolges, der eine tolle Botschaft hat und hofft, dass sie alle hören, sondern Jesaja tritt an mit dem Wissen, wenn ich komme und den Mund aufmache, manche hören mir eh nicht zu, wer mir zuhört, kapiert es nicht, wer mich sieht, der checkt überhaupt gar nichts. Die haben verfettete Herzen. Ich rede wie gegen eine Wand. Und so geht er zu den Königen und sagt, mach dies, mach das. Er weiß vorher, die hören nicht. Lasst euch nicht auf die Ägypter ein. Schließt keinen Pakt mit den Ägyptern. Macht's nicht. Und Jesaja weiß, er redet zwar, hält sich den Mund vor sich, aber der König wird es nicht tun. Der wird nicht hören auf ihn. Er ist ein Prophet des Scheiterns. Dazu ist er letztendlich ausgesandt. Das weiß er von Anfang an. Er hat von Anfang an wenig Hoffnung. Er weiß um die Vergänglichkeit. Er weiß, dass es jetzt nicht bergauf geht. Vergänglichkeit. Er weiß, dass das mit dem Volk jetzt steil bergab geht. Bis am Ende fast nichts mehr übrig bleibt. Jesaja hat schon auch Hoffnung. Ganz am Ende des Tunnels sieht er schon auch Licht. Und in Jesaja 40, das ist das sogenannte Trostbuch, da fängt es so an, dass er das Volk tröstet und sagt, tröstet, tröstet mein Volk, bahnt einen Weg unserem Gott. Da kommt dann die Hoffnung, die keimt auf. Und die hat der Jesaja, der hat die vor Augen, aber er weiß, er ist ganz weit weg. Erstmal geht es lange bergab. Wie lange, fragt er, wie lange muss ich das aushalten? Ja, bis alles wüst und kahl ist. Bis nicht mehr viel da ist. Bis du denkst, jetzt ist alles aus. Dann fängt es wieder an, aus diesem Stumpf kann wieder was Neues aufwachsen. Dann fängt es an, dass von Jerusalem so ein Friedensreich aufbricht, dass das Licht wieder in die Welt strahlt von Jerusalem aus. Jesaja 11. Also Jesaja hat Hoffnung, aber er weiß, ziemlich weit hinten. Was er erlebt ist, er erlebt Menschen, die taub sind, ein Volk, das blind ist, verfettet, ist ja auch ein schönes Wort, verfettete Herzen, Herzen, die nicht mehr funktionieren. Was Jesaja sieht und womit er leben muss, ist hier wüst können wir noch aufschreiben. Das Land soll wüst und öde werden. Jesaja hat hier das vor Augen, jeden Tag, ja. Das ist seine Aufgabe als Prophet, zu reden, und er weiß, es wird sich hier nichts ändern. Aber Jesaja hat eines. Er hat diese Erfahrung. Er weiß, wer Gott ist. Er hat ihn gesehen und er weiß, Gott ist der Heilige. Der Heilige, der regiert, der auf dem Thron sitzt. Und auch wenn alles vernebelt ist und es so hoffnungslos aussieht, weiß Jesaja, man bräuchte nur den Vorhang ein bisschen zur Seite schieben und Blick in den Tempel werfen und man sieht den Heiligen, der den ganzen Tempel ausfüllt. Der heilig ist, der allmächtig ist, der ewig ist. Dessen Herrlichkeit in alle Lande ausgeht. Wir sehen es nicht, aber es ist da. Und jetzt mag ich gern unseren Bibeltext nochmal lesen. Weil wir den vielleicht jetzt auch anders hören. Jesaja 40, ab Vers 28. Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn harren oder warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Das ist die Situation bei Jesaja. Er weiß, wenn ich auf diesen Herrn mein Vertrauen setze, wenn ich auf diesen Herrn hoffe, dann werde ich nicht müde, kriege ich immer wieder neue Kraft. Das ist etwas, was er erlebt hat. Jesaja hat nie aufgegeben. Er hat immer weiter festgehalten an Gott, obwohl sein Job echt irgendwie mühsam und anstrengend war. Und hoffnungslos und ätzend und er so viel Gegenwind erleben musste. Und in diesem Buch, Kapitel 40 im Jesaja-Buch, da zeichnet er uns ein Bild von einem unglaublich heiligen und großen Gott. Da sind so Sätze drin, die liebe ich. Wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Wer kann die Arme ausstrecken und die Himmel messen, das Universum mit seiner Handspanne messen, wie groß es ist? Ja, wahrscheinlich ist es für Gott nur so groß. Wer hält die Meere in seiner hohlen Hand? Ja, wenn du das Wasser vom Bodensee noch dazu kippst, das ändert nichts. Da sind die Ozeane drin, in Gottes Hand. Und dieses Bild hat Jesaja, dieser allmächtige Gott, der Dinge zulässt, die wir nicht verstehen, der Sachen macht, die uns unerforschlich sind. Aber Jesaja weiß, er ist der Heilige. Der Glaube des Jesaja ist ein Jetzt-Glaube. Jetzt in diesem Moment weiß ich, trotz allem, was um mich herum los ist, jetzt weiß ich, Gott ist der Heilige. Gott ist unveränderlich. Gottes Pläne, die er sich macht, die zieht er auch eiskalt durch. Das ist Gott. Jetzt weiß ich, er ist allmächtig. Jetzt weiß ich, er sitzt auf dem Thron. Jetzt weiß ich, nichts entgleitet ihm. Es ist ein Glaube an einen starken Gott, der da ist. Durch den Nebel, in dem ich sitze oder stehe. Und was Jesaja erlebt, ist ganz viel hier in diesem nebligen Umfeld, in dem er so arbeitet, ganz viel Gegenwind. Ganz viel Gegenwind, Leute, die ihm schaden wollen, die es nicht gut mit ihm meinen. Und das ist auch ganz spannend, ein Adler hat auch was mit Gegenwind zu tun. Oder fangen wir erstmal anders an. Bei einem Flugzeug, was denkt ihr wohl, was braucht ein Flugzeug, um zu starten? Rückenwind oder Gegenwind? Ist jetzt natürlich logisch, so wie ich die Frage gestellt habe, kann es gar nicht anders sein. Aber logischerweise wäre vielleicht so, Rückenwind ist eigentlich gut. Rückenwind ist immer gut, gell? Gibt auch so ein schönes Lied von, glaube ich, Martin Pepper. Geist des Herrn, gib mir Rückenwind. Rückenwind ist was Schönes, ja, beim Fahrradfahren. Bist du so mitgezogen. Gegenwind ist ganz schön schlimm beim Fahrradfahren. Aber wer Fahrrad fährt, will eigentlich auch nicht fliegen. Aber beim Fliegen ist es so, Gegenwind ist gut, weil die Geschwindigkeit von dem Flugzeug ist wichtig, also um hochzugehen. Aber es ist nicht die Geschwindigkeit wichtig im Gegensatz zum Boden, also nicht die tatsächliche Kilometer pro Stunde im Vergleich zum Asphalt. Die ist nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist die Geschwindigkeit an den Tragflächen im Gegensatz zur entgegenkommenden Luft. Das heißt natürlich, wenn Gegenwind da ist, dann ist das Flugzeug, wird zwar etwas langsamer, aber im Gegensatz zur Luft wird es schneller, ja, mit dem Gegenwind. Und dadurch zieht es das so Aufwind nach oben. Ich bin jetzt kein Künstler in Physik, gibt es ja schöne Bilder mit den Tragflächen, wie dann die Luft so strömt. Ganz interessant, aber ich habe keine Ahnung davon. Aber dann zieht es auf jeden Fall das Flugzeug nach oben. Also Gegenwind ist gut, Startbahnen, auch Landebahnen werden immer so gebaut, dass man möglichst oft einen guten Gegenwind hat. Auch beim Landen ist es gut, weil man dann nicht so nach unten stürzt, sondern man hat, ne, man geht so langsam nach unten. Also Gegenwind für ein Flugzeug ganz wichtig. Für einen Adler ist auch Gegenwind eine ganz gute Sache. Ein Adler ist nicht so, Gegenwind, Hilfe, sondern im Gegenwind, da zieht es den schön nach oben. Da findet der einen guten Aufwind. Also Gegenwind hat was. Wenn jetzt ein Adler hier in Richtung von so einem Berg kommt, dann macht er Folgendes. Er freut sich. Er freut sich. Ein Berg ist für ihn was Tolles. Bei uns sind Berge oft was Schlimmes. So, muss ich drüber. Und wir fangen dann an wie die Amsel. Oder wie der Kolibri. Oder wie die Amsel. So, schnell, oh, da ist ein Berg, da komme ich nie drüber. Oh nein, Hilfe, ich werde am Berg zerschellen. Oder ich werde irgendwie außen rumfliegen müssen. Ein Adler, der ist so, ein Berg. Und beim Berg ist ja so, man hat ja unheimlich gute Aufwinde. Wenn der Wind den Berg, dann, das heißt, der Adler weiß, wenn ich auf den Berg zufliege, dann wird sie mich irgendwann wie mit so einem Aufzug so, einfach so nach oben ziehen. Genial. Wie ein Adler heißt hier. Die auf den Herrn hoffen oder harren, die werden sich aufschwingen wie ein Adler und wieder neue Kraft finden. Nicht so oberflächlich, so ja, dann wirst du immer jung und fühlst dich gut und hoffentlich ist alles easy und einfach im Leben, sondern nein, auch in den Schwierigkeiten, gerade wenn Gegenwind kommt, gerade wenn es schwierig ist, gerade wenn du auch so eine vernebelte Zeit hast und dir denkst, oh, das ist irgendwie so hoffnungslos in verschiedenen Bereichen meines Lebens, ich sehe irgendwie gar nicht, wie das gut weitergehen soll. Und vielleicht geht es dir auch so wie Israel, die in Jesaja 40 auch sagen, ziemlich am Ende, also vor unserem Text: Warum sagst du Jakob und du Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal? Dann steht, weißt du es denn nicht? Hast du es nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott. Und jetzt beginnt unser Text, der Schöpfer. Also Israel und Jakob, die sind am Ende, die sagen, Herr, du interessierst dich null für uns. Du siehst überhaupt nicht, wie die Situation ist. Du hast keine Ahnung. Wir sind dir völlig egal. Gibt's dich überhaupt? Ja, hast du es noch nicht gehört? Der Herr ist der Heilige. Der Herr regiert. Das ist ein Glaube, der ziemlich tief ist. Das ist ein Glaube im Hier und Jetzt. Zu vertrauen, zu sagen, du bist jetzt da. Jetzt finde ich Halt bei dir, dem Heiligen. Jetzt wende ich mich an dich, weil du mir Kraft gibst und mich wieder aufschwingen lässt. Im Gegenwind, in den harten Zeiten. So viel. Zum Adler. Ich möchte gern mit uns beten. Herr, wir preisen dich für deine Schöpfung, so wunderschön, was du alles geschaffen hast. Und wir schauen in die Natur und wir können an so vielen Stellen dich beobachten, dich sehen. Wir erkennen auch, wie du bist. Ich danke dir für dieses Bild mit dem Adler. Der Adler ist so ein herrlicher, prachtvoller Vogel, der so unglaublich weit fliegen kann, in einer unglaublichen Höhe. Es ist einfach ein Wunder, wie so ein Adler sich aufschwingt mit ganz wenig Bewegung. Ja, du kennst mein Leben und du weißt, wie ich manchmal ruder und kämpfe, auch gegen die Gegenwinde und gegen die Hoffnungslosigkeit. Und wie ich versuche, irgendwie durchzukommen. Herr, lass uns dieses Bild mitnehmen. Wenn wir auf dich hoffen, auf den Heiligen, wenn wir glauben im Hier und Jetzt, ja, dann ist so ein Aufschwingen möglich. Dann spüren wir, wie der Adler Aufwinde, die keine Ahnung woher kommen, dass wir die Thermik nutzen, dass wir spüren, Herr, wie du uns trägst und hältst in unserem Leben. Gerade in den Zeiten, wo wir sagen, puh, jetzt ist es anstrengend. Dass wir merken, da ist ein Berg und du ziehst uns hoch. Du schenkst uns wieder neu Aufwind, Hoffnung und machst unser Herz wieder neu stark in dir. Segne vor allem die, Herr, die gerade in schwierigen Zeiten stecken und in notvollen Zeiten, wo vielleicht gerade wirklich keine Hoffnung ist. Herr, du kannst neue Hoffnung schenken. Du hast einen unglaublichen Ausblick. Und du bist der, der im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, regiert. Amen.